Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Hallo, Igor Plischke.
Hallo Igor, hier ist Holger.
Hi Holger.
Ich rufe an wegen des talentierten Mr. F. Du hast gerade für den MDR eine gleichnamige Doku gemacht, die ich so ganz spontan als Räuberpistole bezeichnen würde. Bevor ich jetzt versuche, das Ding nachzuerzählen, worum geht's in deinem Film?
In dem Film geht es vordergründig um zwei junge Männer, also zwei Filmstudenten, Julius und Moritz aus Berlin. Und die haben einen Animationsfilm gemacht mit dem Namen Buddy. Dann haben sie den Film quasi fertiggestellt, auf YouTube hochgepackt und irgendwann festgestellt, dass sie doch auf Filmfestivals damit möchten, haben den eingereicht und das erste Festival, das zugesagt hat, hat sie plötzlich disqualifiziert, weil der Film überall im Netz ist. Als sie dann angefangen haben, den Film aufgrund von der YouTube-Publikation wieder überall runterzunehmen, stießen sie auf einen jungen Mann in den USA, der dreisterweise behauptet, der Regisseur dieses Films zu sein. Und nicht nur das, er ist mittlerweile schon in Studios, also in Fernsehstudios unterwegs und wird quasi als der nächste Walt Disney gepriesen oder bekommt Preise und ja, den ganzen Erfolg, den unsere beiden Protagonisten nicht haben. Und gemeinsam mit den beiden Jungs fahren wir in die USA, um den Dieb zu konfrontieren. Und weiter will ich nicht spoilern.
Du bist selbst Filmemacher. Passiert sowas eigentlich oft? Hat man das als Filmemacher immer im Hinterkopf, dass sowas passieren könnte?
Also ich muss sagen, ich hatte als ich in der Werbung unterwegs war, gab es immer mal wieder, dass Leute gesagt hatten, das eine Bild wurde halt von dem anderen Regisseur übernommen oder das andere Bild oder die Idee oder irgendein Tanz und sowas. Das passiert tatsächlich relativ häufig. Es lässt sich sehr, sehr schwer nachweisen. Was das Besondere bei unserem Fall war, dass der gesamte Film genommen wurde. Also der Samuel hat einzelne Passagen rausgeschnitten, aber er hat nichts addiert. Dadurch quasi war das nur der Film der beiden Jungs. Und das in dieser Form passiert nicht so häufig. Genau, wir hatten vor kurzem waren wir in Halle und haben den Film dort gezeigt. Dort hatte uns die Dame von der Kunststiftung erzählt, dass jemand einen Film aus den 80ern versucht hatte, als die eigene Arbeit einzureichen. Also scheinbar passiert das auch woanders. Aber so in diesem Umfang waren die Anwälte, auch mit denen wir gesprochen hatten, wie wir es auch in dem Film sehen, überrascht, weil sie meinten sowas. Also ihnen wäre das noch nicht unter die Nase oder die Finger gekommen.
Wie bist du überhaupt an Julius und Moritz, also die beiden eigentlichen Urheber des Filmes, gekommen?
Also der Moritz, der hatte im Tenniscamp den Produzenten kennengelernt und damals hatte er damals war er noch quasi mit dem Animationsfilm unterwegs, damals hatte er das noch nicht rausgefunden mit dem Diebstahl und bat Christopher Zwickler, den Produzenten, ein bisschen ihm dabei zu helfen, den Film zu vermarkten, weil er war auf einer Filmhochschule, aber kannte sich da noch nicht aus. Und irgendwann rief er Christopher vollkommen aufgelöst an und meinte, der Film sei gestohlen. Und ich arbeite mit der Produktionsfirma an einem anderen Projekt. Und da kamen wir ins Gespräch, weil ich die Geschichte fantastisch fand, spannend, besonders. Und ich so eine klitzekleine Faszination für Hochstapler hege. So, jetzt oute ich mich hiermit.
und dann schreibst du ein Exposé und reichst es ein. Wie hat der Sender reagiert?
Genau, der Christopher stand mit dem Sender in Kontakt, weil sie hatten so die Geschichte da angeboten schon und holten mich rein. Und der sind ja auch mehrere Sender, die dabei waren. Die waren total begeistert. Also, weil wir kennen natürlich diese Geschichten von Hochstaplern. Wir kennen sie, also Anna Delvey oder der talentierte Mr. Ripley. Es gibt ja sehr viele davon. Aber diese Geschichten werden häufig im Nachhinein erzählt. Das heißt, dass man das wirklich hier hautnah miterlebt, passiert nicht so häufig. Und da gab es natürlich eine extreme Faszination vom Sender.
Der Film, der sieht über weite Strecken so aus, als hätten Julius und Moritz ihn selbst produziert.
Super.
Aber am Ende merkt man ja dann, dass eigentlich du dabei bist. Wer hatte denn eigentlich die kreative Kontrolle darüber die ganze Zeit?
Also natürlich am Ende des Tages, ohne jetzt irgendwie meine Figur zu übertreiben, natürlich hat das letzte Wort die Regie, aber das war hier gar nicht so nötig, weil es ging schon darum, dass wir das gemeinsam erzählen, zumal, also das ist ja auch ihre Geschichte.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, habt ihr nie, also ich meine, gab es bei euch überhaupt keinen Streit?
Streit, würde ich sagen, gab es nicht in der Form. Aber natürlich gab es doch, es gab auch schon hitzige Auseinandersetzungen, wie man einzelne Sachen angeht. Und das war auch gar nicht häufig so was Großes, sondern das waren häufig auch einzelne Sachen. Interessanterweise, wenn man jetzt zurückblickt, das Gespräch hatten wir nach der Premiere, findet man das auch total albern, dass man da so eine klare Haltung hatte und so durchziehen wollte und da auch so Nachdruck gefühlt hatte. Aber man muss sagen, diese Situation war mit einem krassen Nervenkitzel verbunden und die Nerven lagen bei uns allen blank, weil wir überhaupt nicht wussten, was passieren wird in den USA und wie er reagieren wird. Und deshalb hatten wir da natürlich irgendwie, ja, viele Gespräche. Aber Streit gab es jetzt nicht.
Genau, ihr seid in die USA, also als dann klar war, dass es prohibitiv teuer werden würde, sich den Film juristisch zurückzuholen, sind Julius und Moritz und du und das Team auf die Idee gekommen, selbst in die USA zu reisen, den Dieb zu konfrontieren. Ist das kompliziert? Oder habt ihr da einfach hinreisen können? Also ich meine, das Ganze hatte ja sowas von einer Geheimoperation, ne?
Also das auf jeden Fall. Wir haben uns juristische Beratung geholt. Einmal sind das ja auch reale Anwälte, die im Bild zu sehen sind, die uns beraten haben. Andererseits hatten wir auch mit einem amerikanischen Anwalt gesprochen. Der ist kurz zu sehen in unserem Trailer. Und der zum Beispiel hat ganz klar gesagt, ich würde an eurer Stelle zuallererst einfach zu ihm reisen und mit ihm sprechen.
Direkt konfrontieren.
Genau, also was heißt direkt konfrontieren? Weil das klingt natürlich, konfrontieren klingt so konfrontativ. Aber es geht, glaube ich, vor allen Dingen darum, auch einfach ein Gespräch zu suchen. Weil man sich natürlich vieles ausmalt, wenn man da nicht diese Person noch nicht getroffen hat. Und wenn man einfach mal hingeht und die Person darauf anspricht, quasi, wo man das Gefühl hat, was sie falsch gemacht hat, dann kann man sich auch diese Perspektive mal anhören, ja.
Aber letztlich habt ihr es anders gemacht, ne? Also ihr habt euch einen Strohmann gesucht, ihr habt dem talentierten Samuel F. vorgegaukelt, ihr würdet eine Doku über ihn selbst und seinen Erfolg drehen wollen. Wäre es überhaupt möglich gewesen, ihn so direkt anzusprechen, wie du gerade gesagt hast? Also hinzugehen und sagen, hör mal, Alter, du hast meinen Film geklaut.
Jetzt im Nachhinein würde ich definitiv sagen, ja. Man wusste aber nicht, wie er reagieren wird. Und es ging gar nicht nur darum, quasi ihn irgendwie vorzuführen. Es ging vor allen Dingen darum, mit dem Strohmann, der auch quasi ein Fixer war bei uns, also das bedeutet in der Produktionssprache jemand quasi, der unterstützt, der die Route sucht, der auch einfach als gewissermaßen eine Form von Übersetzer da ist in einer kulturellen Form, weil das ist einfach eine bestimmte Welt, in der man in so einer Produktion es schon wichtig ist, dass man jemanden dabei hat, der die Welt kennt und der genau weiß, wie man sich dort verhält. Also das heißt, dass Ian auch jemand war, der mit Samuel ins Gespräch trat und der auch als eine Vertrauensperson fungierte. Wie man auch im Film sieht, ist Ian, wir hatten mit ihm genauso Gespräche, der auch eine ganz eigene, also eine, wie soll man sagen, im Zwischenmenschlichen eine ganz eigene Agenda auch noch verfolgte, weil ihm war es auch nochmal sehr, sehr wichtig, dass Samuel sich dort gut aufgehoben fühlt und das hat er auf jeden Fall auch immer gewährleistet.
In so einem fertigen Film, da passt am Ende ja alles immer irgendwie gut zusammen. War das echt dermaßen einfach, Mr. F. erstmal ja mit dem Fixer, mit dem Strohmann ja im Grunde hinter die Fichte zu führen?
Also das Interessante, also natürlich, also alles, was hier abgebildet wird, ist real, auch weil es, wie gesagt, weil das auch keine Schauspieler sind, weil das merkt man ja total, wenn die da was spielen. Man muss auch sagen, Samuel hatte wirklich ein großes Interesse an Öffentlichkeit. Das heißt, also wenn wir nicht hingefahren wären und irgendjemand aus Deutschland hingefahren wäre für eine Schülerzeitung, hätte Samuel da zugewilligt, weil er war jetzt nicht, er hat ja auch jetzt nicht krass viel, also er hat sich nicht zu sehr gewissermaßen damit auseinandergesetzt, wo wir das publizieren und wie, sondern es gab eher so, ja okay, es gibt irgendwie eine Pressesituation und genau, da gehe ich hin. Am Ende des Tages ist es auch nachvollziehbar. Es ist ein junger Mensch, der will irgendwie mit seiner Arbeit, in Anführungsstrichen, obwohl er ja auch sozusagen den Film, den er selbst gedreht hat, da hat er auch die Presse eingeladen, beim Dreh dabei zu sein. Also es ging ihm schon darum, dass er dieses Marketingfeld sehr bewusst bespielt. Und das fand ich grundsätzlich auch faszinierend. Aber ja, es war tatsächlich einfach, weil er, wie gesagt, eine große Lust hatte daran.
Ich sag ganz ehrlich, ich persönlich wäre in so einem Fall so stinksauer gewesen, dass ich hätte mich wahrscheinlich zusammenreißen müssen, nicht handgreiflich zu werden, wenn er mir gegenübersteht. Jetzt ist die ganze Geschichte aber komplett anders ausgegangen und am Ende hat man sich sogar irgendwie versöhnt. Warum ist das mit so wenig Ärger abgelaufen? Was ist da passiert, was ich nicht verstehe auf meine alten Tage?
Also erstmal, um rein quasi, wie soll man sagen, der Physiologie zu folgen, der Physiognomie. Samuel spielte lange Football und es gab auch viele Videos davon, wie er Leute auf dem Footballfeld tackelt. Und er war auch von seiner Größe her wesentlich größer als unsere Jungs. Das heißt, wenn sie auch nur versucht hätten, glaube ich, da handgreiflich zu werden, hätten sie schlechte Karten. Aber Spaß beiseite, uns ging es wirklich darum, auch ihn zu Wort kommen zu lassen. Weil das fand ich besonders faszinierend. Dahin zu gehen und einfach zu sagen, du Idiot, was hast du gemacht, hätte nicht zu dem geführt, dass wir irgendwie einen Einblick bekommen hätten in seine Beweggründe, in seinen Prozess, in seine Überlegungen danach und in seine... Naja, irgendwie, also auch wie er jetzt dazu steht, weil wir hatten ja damals, als er, also wann hatte er, glaube ich, es ist im Mai, hat er den Film gestohlen oder sogar früher? Nee, ich glaube, er hat ihn sogar früher gestohlen. Ich glaube, er hat ihn im Februar gestohlen und wir haben ihn im Januar konfrontiert. Das heißt auch, was waren seine Überlegungen im Nachhinein? Wie steht er jetzt dazu? Das fand ich alles interessant und das wollten wir auf jeden Fall auch mitbekommen und ihm auch die Möglichkeit geben, seine Version, seine Perspektive darzustellen.
Jetzt ohne handgreiflich zu werden, ohne einander anzuschreien. Ich meine, am Ende hat er ja zugegeben, den Film geklaut zu haben. Dann hätten Julius und Moritz nicht damit locker zum Gericht gehen können? Was sagen denn da die Anwälte?
Also, ein Gerichtsprozess ist in den USA unglaublich teuer. Also unglaublich teuer. Also sechsstellig fängt man an zu denken, wenn man es anstößt. Und es kann schnell auch hinüber die 500.000 springen. Und in den USA sind Anwälte, also in Deutschland ja auch, aber in den USA ist das alles ein Riesenbusiness. Weil wir auch den Unterschied ja auch anders haben, wie wir haben ja diese Fälle nicht von, es gab doch diese Frau, die sich irgendwie beim Kaffeetrinken von McDonald's verbrüht hat und dann 100 Millionen oder sowas dafür bekommen hatte. Diese Sachen, die sind in den USA, also das hat einfach ein ganz anderes Ausmaß und auch eine ganz andere finanzielle Kraft muss man da aufbringen. Und das sind beides Studenten, die jetzt diesen Weg auch so nicht gehen wollten. Gleichzeitig ging es darum, dass wir ja auch in dem Film, und das muss ich sagen, das war jetzt etwas, das war nicht von Anfang an geplant, weil wir ja nicht wussten, wie er reagiert. Als wir tatsächlich aber ins Gespräch gekommen waren und auch seine Perspektive darauf gehört hatten und dass er sich sozusagen logischerweise auch offen und klarstellen wollte, was er getan hatte, hatte das doch schon so eine Situation von einer Form der Gerechtigkeit, die für die Jungs wiederhergestellt war, also aus ihrer Perspektive heraus. Und dazu muss man ja auch sagen, der Film Buddy, der wäre bestimmt, also wenn sie ihn bei YouTube gehabt hätten oder wenn sie damals irgendwie auf Festivals ihn gepackt hätten, der wäre bestimmt auch super gelaufen. Aber durch diese ganze Kontroverse, und wir alle wissen, wie das Netz Kontroversen liebt, hat es auch natürlich eine Form von Aufmerksamkeit bekommen, bei der der Zweifel wenigstens gegeben ist, ob es das auch so stattgefunden hätte, wenn sie das einfach nur mit ihrem Kurzfilm gemacht hätten.
Ja, so letztlich ein Marketing-Effekt dann auch noch versehentlich mitgenommen sozusagen.
Ja, absolut, weil man muss auch wirklich sagen, dass Samuel, also an einem, also Marketing-Talent, das Samuel hat, da kommen die Jungs nicht dran. Also das ist sozusagen die Art und Weise, wie er das vermarktet hatte und wie er damit umging. Und ich lasse auch diese Behauptung nicht zu, dass das irgendwie, ach, das ist ja so amerikanisch. Weil nicht jeder hat diesen Ansatz, nicht jeder hat auch diese quasi, diesen Plan, diese Vision, wie man damit umgeht. Das hat er und das hat er gemacht. Und das glaube ich, genau, also am Ende glaube ich, ist es für alle glimpflich positiv ausgegangen.
Dieser talentierte Mr. F., was ist das für ein Typ? Was treibt den an?
Also wir hören ja tatsächlich super viel, genau, im Interview. Das ist jemand, der, also einerseits eben aufgrund seiner Körperform sehr viel Häme abbekommen hatte, seitdem er klein war. Jemand, der extrem stark gestottert hatte und einen Sprachfehler hatte. Also das heißt, jemand, der wirklich, ich würde jetzt sagen, in der Schule durch die Hölle gegangen ist. Und der sich wie Münchhausen quasi aus dem Dreck gezogen hat, mit Hilfe der Lehrerin, die ihm irgendwie Tag und Nacht da geholfen hatte, seine Sprachfähigkeiten aufzubauen und mit einer unglaublichen Energie gewissermaßen so den Sprung nach vorne gewagt hat, um das alles hinter sich zu lassen. Das heißt, das ist ein Mensch, der es, glaube ich, von außen betrachtet, allen und vor allem wahrscheinlich sich selbst beweisen will, dass er jemand ist. Und das ist ein krasser Antrieb manchmal.
Dabei scheint er kein intrinsisches Unrechtsbewusstsein zu haben irgendwie.
Also ich weiß nicht, also ob ich so weit gehen würde, dass ich sagen würde, dass er kein Unrechtsbewusstsein hat, weil das würde ich nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass dieses ganze... Und da will ich jetzt auch, ich will jetzt auch keine Generationsfrage aufmachen. Aber ich glaube schon, dass es irgendwie so eine Situation ist, bei der Leute das Gefühl haben, was im Internet passiert, bleibt im Internet. So ein bisschen wie diese ganzen, man kennt es bei Trolls, man kennt es bei Videos wie Ragebait, gerade auch ganz groß im Internet verbreitet. Das, was sozusagen im Internet passiert, das ist irgendwie wie hinter so einer, hinter Zellophan, ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall eine Grenze, bei der die Moral sich vielleicht etwas mehr biegen lässt. Und das glaube ich schon, dass seine moralischen Vorstellungen in dieser Hinsicht, sagen wir mal, mehr Elastizität aufweisen als vielleicht bei jemand anderem. Ja, tatsächlich.
Du hattest schon gesagt, ihr habt überhaupt keine Ahnung gehabt, wie diese ganze Nummer ausgeht, wie er reagieren würde und sowas. Jetzt hätte es ja auch genauso gut sein können, dass jemand, der so unterwegs ist, derart belastet ist, dass er in irgendeiner Form ausrastet. Gab es eigentlich irgendwie eine psychologische Unterstützung, eine Einschätzung, einen Plan B vielleicht, je nachdem, wie er reagiert?
Also vorab, bevor wir überhaupt in die USA gefahren sind, hatten wir eine psychologische Beratung mit den Jungs zusammen. Die wurden gecoacht und da gab es unterschiedliche Szenarien, die so durchgespielt wurden. Dann gab es eben eine sehr, sehr starke Auseinandersetzung mit Ian auch. Das ist jetzt kein ausgebildeter Psychologe, der aber so der extrem viel Erfahrung hatte, in einem dokumentarischen Arbeiten, in Situationen, in denen er zum Beispiel in Orte gefahren ist in den USA, extrem prekären Zuständen und dort auch wirklich kritische Fragen gestellt hatte, in unterschiedlichen Beiträgen und Filmen und immer wieder mit den Leuten ins Gespräch gekommen ist. Der hatte einfach eine unglaubliche Art zu kommunizieren. Das hat extrem gut funktioniert. Und das hatten wir vorab schon auch mit einbezogen in die Auseinandersetzung, mit wem wir dafür zusammenarbeiten möchten. Und das hatte er auf jeden Fall. Damit hatten wir uns zuvor auseinandergesetzt. Und als wir dann als wir quasi dieses Aufeinandertreffen, von dem du gerade sprichst, vorbereitet haben wir ausgiebig auch mit Samuel gesprochen und gesagt, hey, wenn irgendwas ist, wenn etwas unangenehm ist, dann kannst du immer wieder abbrechen, zu uns kommen, das Gespräch suchen. Und wir haben uns ganz bewusst auch separiert. Natürlich haben wir gewissermaßen mit den Jungs gemeinsam den Film gemacht, aber wir sind nicht verwandt und verschwägert. Das heißt, uns war es schon auch wichtig, das Gespräch sehr zivilisiert ablaufen zu lassen. Und dieses Vertrauen, glücklicherweise, dieses Angebot, das hat Samuel sehr bewusst angenommen. Das heißt, auch als diese Konfrontation, als das erste Mal stattgefunden hat, es ist ja auch geschnitten, gab es kurz eine, nachdem das erste sozusagen gesprochen wurde, er sich kurz sacken lassen hat und bevor er sich dann hinsetzt, gab es einen kurzen Moment, in dem wir wieder rausgekommen sind, wieder gesagt haben, hey Samuel, du hast hier, wie gesagt, alle Freiheiten, dich so oder so zu entscheiden, zu verhalten. Aber man muss gestehen, dass Samuel sehr schnell verstanden hat, dass die Partizipation bei unserem Projekt ihm auch mehr Vorteile bietet, als es nicht zu tun und eventuell eine rechtliche Situation eintreten zu lassen. Das war niemals eine Erpressung, sowas war überhaupt nicht irgendwie Thema. Es ging aber darum, dass er schon die Furcht hatte, dass das passieren könnte. Und die haben wir ihm eigentlich gleich genommen, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen das Gespräch suchen, deshalb sind wir hierher gekommen. Wenn wir es anders machen wollen würden, hätten wir das anders gemacht, aber wir sind nun hier. Und Samuel hat gesagt, ich will meine Geschichte erzählen, ich will hier auch mich quasi outen für das, was ich gemacht habe. Und das aber mit in einer Situation zu haben, in der er auch eine gewisse Kontrolle hat über das, was er sagt und was rauskommt. Was natürlich sozusagen auf jeden Fall nicht stattgefunden hätte, wäre er abgehauen.
Jetzt ist ja ein Effekt eures Films, dass Samuel als Hochstapler öffentlich geworden ist. Und sowas ist ja dann auch gerne mal wieder, gerade im Internet, ein Einfallstor für Hasskampagnen. Hat er das auf dem Schirm gehabt?
Ich weiß nicht, ob der das auf dem Schirm gehabt hat in irgendeiner wirklich klaren Form. Aber wir hatten schon dazu gesprochen, dass das natürlich eine gewisse Form von Konsequenz haben kann. Und hier geht es nicht um, also eine Hasskampagne, das fände ich auch total schrecklich, dass irgendjemand sich bei ihm vielleicht meldet, vor allem von Leuten, wer weiß, wenn er irgendwie auf Festivals war und Leuten von seinem Film erzählt hatte oder bei uns in die Kamera hat er ja auch gesagt, also kaum jemand in der Highschool animiert so etwas. Also natürlich, wenn ich irgendwo auf einem Festival gewesen wäre und hätte ihn gefragt, wie funktioniert animieren und hätte von ihm so eine dezidierte Antwort bekommen und hätte herausgefunden, dass es nicht gestimmt hat, hätte ich ihm auch vielleicht eine Nachricht geschrieben mit so, hey, das war jetzt nicht unbedingt cool. Aber eine Hasskampagne bin ich ehrlich gesagt mir nicht sicher, ob das stattfinden würde bei so einem Fall, weiß ich nicht.
Ihr erzählt ja auch aus der Biografie dieses Mr. F. Samuels und die klingt ja insgesamt ziemlich unglaubwürdig für so einen 20-Jährigen und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und so weiter. Alleine das wäre ja jetzt nochmal Anlass gewesen, noch einen Film zu drehen oder in eurem Film noch tiefer zu graben, weiter zu graben, ob der vielleicht auch an anderen Stellen geklaut oder gelogen habt. Warum habt ihr das nicht gemacht?
Also an sich immer spannend, natürlich vielleicht Thema für eine Fortsetzung, aber warum wir das nicht gemacht haben, weil wir die Geschichte dieser Jungs erzählen. Also das war uns auch wichtig, dass es geht hier unsere Protagonisten, Samuel ist natürlich einer der Protagonisten, er ist natürlich auch der Namensträger dieses Films gewissermaßen, aber es geht um die Geschichte dieser Jungs. Es geht darum, was passiert mit den Jungs? Wie gehen sie in diese Auseinandersetzung mit Samuel und wie finden sie dort eine Lösung? Uns war es auch schon wichtig, dass wir jetzt hier nicht irgendwie, also wir bauen hier keine juristische Instanz auf und setzen uns mit allem auseinander, was dieser junge Mensch irgendwie da getan hat. Unser Fall war das und der war für uns geklärt.
Habt ihr eigentlich denn auch mal bei den Festivals nachgefragt, bei denen dieser Film nicht nur eingereicht, sondern dann teilweise auch prämiert wurde?
Samuel hat diese Mail ja verschickt, die er vorliest im Film. Und lustigerweise, bevor wir in die USA geflogen sind, dachte ich, die Festivals, die waschen ihre Hände in Unschuld. Ich hatte ja auch Kurzfilme auf Festivals und dann schreibst du immer, unterschreibst so einen Wisch, da steht, hiermit versichere ich, dieser Film gehört mir. Und damit dachte ich, die Festivals sind fein raus. Im Gespräch aber mit dem amerikanischen Anwalt hatten wir plötzlich festgestellt, dass die Festivals eigentlich auch verpflichtet sind zu checken, ob der Film jetzt tatsächlich von ihm stammt oder nicht. Und das haben sie auch nicht getan. Das heißt, die Festivals sind eigentlich, glaube ich, auch interessiert daran, dass diese Geschichte, soweit es geht, ohne ihr Zutun, gelöst wird.
Was mich an eurem Film auch irgendwie verstört hat, dann wieder am Ende, hatte ich dann sogar Mitleid mit dem Verbrecher. War das so geplant? Sollte das so?
Geplant war es definitiv nicht, weil wir nicht wussten, wie er reagieren wird. Das heißt, ich persönlich dachte, dass er erstmal abhaut und dass wir irgendwie den versuchen müssen zurückzuholen, weil für mich war die Situation, in der ein Mensch gefragt wird oder auf Leute trifft, die er beklaut hat, dass er erstmal sagt, dass er vielleicht wieder zurückkommt, aber dass er erstmal sagt, ganz kurz, ich muss durchatmen und wir sehen uns in der Woche oder so. Damit hätte ich eher gerechnet, weil das einfach meine Reaktion auf die Situation war. Das heißt, dass er dort partizipiert und dass er so offen ist, das hatte ich nicht erwartet, auch nicht nach dem ersten Treffen. Als wir weiter vorgedrungen waren in den Gesprächen, war irgendwann klar, dass es für mich spannend ist, wäre, eine widersprüchliche Figur zu zeigen. Eine Person, die, bei der wir das eine von außen sehen und plötzlich irgendwann sobald wir hinter diese Fassade blicken, es doch sehr, sehr anders aussieht. Und Menschen, die eigentlich ist es irgendwie total logisch, muss man im Nachhinein sagen. Jemand, der so selbstbewusst wirken möchte, jemand, der so kontrolliert wirken möchte, ist, glaube ich, auch jemand, der damit auch etwas verbirgt, kaschiert, überspielt. Und das fand ich im Nachhinein natürlich schon spannend. Also der Film ist natürlich so geworden, wie man sich's hätte nicht wünschen können, aber das war jetzt nicht im Vorhinein klar.
Auf eine Art ist Samuel zum Protagonisten des Filmes geworden, während des Films, oder?
Also das ist wiederum logisch, weil die Figur, die am meisten zu verlieren hat, ist immer der Protagonist. Und Samuel ist natürlich jemand, der am meisten zu verlieren hatte. Definitiv, ja.
Denkst du, der hat irgendwas aus dieser Sache gelernt oder wird er so weitermachen mit seiner Großmannssucht, sag ich mal?
Also Großmannssucht weiß ich nicht. Ob er daraus gelernt hat, dass er jetzt irgendwie anders sein Leben führt oder die Wünsche, die er hat, ändert, das weiß ich nicht. Ich glaube sehr wohl, dass er nicht nochmal stehlen wird. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es sich doch leicht nachvollziehen lässt, dass wenn irgendein neuer Film rauskommt, wird er wahrscheinlich immer schön ein Making-of drehen, um einfach auch klarzustellen, dass er den Film gemacht hat. Er macht ja auch ständig was, der dreht die ganze Zeit Filme tatsächlich und genau, er hat ja auch andere Sachen gedreht und dort, wie gesagt, da gab es Making-ofs und ich bin mir nicht sicher, ob er nochmal stehlen wird. Glaube ich nicht.
Und was haben Julius und Moritz aus der Nummer gelernt?
Was haben Julius und Moritz aus der Geschichte gelernt? Das ist eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall haben die Jungs, glaube ich, gelernt, dass es sich lohnt, einer Person klar entgegenzutreten. Sie hatten natürlich den Wunsch, mit ihm immer zu sprechen, aber wie wir das auch im Film sehen, ist, es gab einmal so diese Verkleidungsideen und sowas. Und das war auch so, wo das irgendwie super charmant war, aber im Prozess wir auch schon, also mir war es, muss ich sagen, ganz ehrlich, super wichtig, dass sie authentisch auf ihn treffen. Mir war es wichtig, dass sie mit ihm sprechen, ohne irgendwelchen Blödsinn. Ihm offen gegenübertreten, ihm in die Augen sehen, sagen, was sie falsch finden und sagen, was sie stört. Und das, wie du ja auch siehst, wir haben das ja auch mit ihnen sehr viel geprobt gehabt. Und ich hoffe, dass sie daraus gelernt haben, dass es sich lohnt, Dinge offen anzusprechen und auch für ihre Sachen einzustehen, was nicht bedeutet, dass sie irgendwie da ausrasten müssen oder irgendwie impertinent werden müssen, aber dass sie schon sehr wohl einfach sich einfach zu dem stehen, was sie jetzt irgendwie falsch finden und da das Gespräch selbstbewusst suchen.
Und wenn wir schon beim Lernen sind, was hast du daraus gelernt?
Also grundsätzlich habe ich ganz viel gelernt, natürlich in so einem aus einer technischen Perspektive heraus, ganz viel. Also ich muss gestehen, dass ich extrem viel gelernt habe von Samuel, weil er der war unglaublich versiert, was das Sprechen anging. Und das war extrem spannend. Der hatte super viele Techniken, mit denen er mit den Jungen, also denen er quasi immer in Kontrolle war, was das Gespräch anging. Er hat zum Beispiel solche Sachen gemacht wie, die Jungs haben ihm eine Frage gestellt und er hat dann gesagt, ich habe das Gefühl, aufgrund eures Accents verstehe ich gerade nicht, was ihr genau meint, bitte formuliert die Frage einmal um. In dieser Zeit, in der eine schwierige Frage umformuliert wurde und die Jungs natürlich wieder versucht haben, ihr Englisch dort nachzujustieren, hatte er die Möglichkeit, auch sich selbst neu zu sammeln und eine spannende Antwort zu finden. Ich fand, was ich auch von ihm gelernt hatte, war einfach das krasse Selbstbewusstsein und auch der krasse Ansatz von einfach machen. Das fand ich total interessant, weil man ja sich schon immer wieder als Filmemacher, als Künstler im weitesten Sinne, findet man sich an einem Punkt, wo die Selbstkritik einen wirklich auch vor der Kreativität, vor der Schöpfung abhalten kann. Und Samuel geht da extrem pragmatisch mit um. Seinen moralischen Ansatz, von dem hätte ich jetzt nicht gelernt. Also einerseits finde ich das logischerweise so grundsätzlich falsch zu stehlen. Andererseits muss ich sagen, wäre ich nie so blauäugig gewesen, um nicht zu wissen, dass das nicht irgendwie rauskommt. Und klar, man sollte es stehlen nicht allein deshalb schlecht finden, weil man Angst hat, erwischt zu werden. Aber die Komponente schadet auch nicht.
Igor Plischke, vielen Dank.
Danke dir vielmals, Holger. Das war ein sehr schönes Gespräch.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.